Mich macht das natürlich auch wütend und traurig, auch als Mensch mit Einwanderungsgeschichte, wenn ich mir vorstelle, was wäre denn gewesen, wenn ich da jetzt langgelaufen wäre. Klar, Rückführungen gehören zu einem rechtsstaatlichen Verfahren einfach auch dazu. Es kann doch nicht sein, wir haben hier die Person gerade in unseren Ausbildungsbetrieb integriert und jetzt schiebt ihr den ab.
Vorläufige amtliche Ergebnisse. Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieger.
Es gibt eine absolute Mehrheit. Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse. Denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären Ihre drei wichtigsten Projekte, wenn Sie mit Ihrer Partei alleine regieren könnten? Das klären wir jede Woche in diesem Podcast.
Und das wollen wir auch in dieser Woche wieder für euch klären. Aber zuerst einmal ein Hallo zurück von mir. Mein Name ist Aline Abud und wir haben uns länger nicht gehört, denn ich war kurz mal in der Babypause. Ich freue mich wie Bolle, wieder hier zu sein und mit PolitikerInnen über ihre persönlichen Visionen zu sprechen, wenn sie die absolute Mehrheit hätten. Und wenn ihr uns gerade hört, dann folgt uns doch einfach direkt hier auf der Plattform, auf der ihr uns hört und gebt uns doch eine Bewertung. So, was würde mein Gast, die mir jetzt gegenüber sitzt, machen, wenn sie die absolute Mehrheit hätte? Fragen wir sie doch mal, die SPD-Politikerin Rim Alabali Radovan. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Sie haben einen recht langen Titel. Sie sind Staatsministerin beim Bundeskanzler für Migration, Flüchtlinge und Integration, dann noch Beauftragte für Antirassismus und Bundestagsabgeordnete. Ja, warum muss ich das jetzt alles auflisten? Weil ich würde es jetzt mal so direkt sagen, viele besonders junge Menschen da draußen jetzt nicht so viel oder wenig von Ihnen wissen oder gehört haben. Warum glauben Sie, ist das so?
Zum einen, weil ich ja doch relativ frisch in der Politik bin. Ich bin 2021 in den Bundestag gewählt worden und bin dann auch Staatsministerin für all diese Themen geworden. Das ist ein Amt, was insgesamt noch nicht so ganz bekannt ist bei den meisten Menschen, weil es zum einen ja schon spezielle Themen sind und zum anderen ist es kein Ministerrang. Also hat das, glaube ich, auch einiges damit zu tun, dass das Amt der Staatsministerin, ich werde auch ganz oft gefragt, was sind eigentlich Staatsminister, eher unbekannt ist, aber ich arbeite daran, dass die Themen auf jeden Fall platziert werden und dass die Arbeit, die ich da mache, auch wirklich eine große Breite erfährt.
Ja, Sie sind auch, glaube ich, 2021 erst in die SPD eingetreten. Ist das richtig?
2020.
Oder 2020, okay. Mhm. Also auch da noch sehr frisch. Genau, Sie haben es gerade schon angesprochen. Was machen Staatsminister, MinisterInnen denn so den ganzen Tag? Weil Sie ja gesagt haben, Sie sind ja keine richtige Ministerin wie jetzt Herr Lindner oder Frau Baerbock.
Ja, Staatsminister sind, ich erkläre das immer so, das ist so eine Zwischenform von MinisterInnen und parlamentarischen Staatssekretären. Das heißt, man arbeitet nach innen, aber auch nach außen. Ich habe auch einen Arbeitsstab, ich habe um die 70 MitarbeiterInnen. Wir haben die verschiedensten Themen und arbeiten quasi schon wie ein Ministerium mit den verschiedenen Referaten, mit verschiedenen Aufgaben. Wir unterstützen die Ressorts bei Gesetzesvorhaben. Der Unterschied zu einem richtigen Ministerium ist zum Beispiel, dass ich keine eigene Gesetzgebung auf den Weg bringen kann, sondern mich eher dann beteilige an den Gesetzgebungsverfahren der Ministerien.
Also eher so beratende Funktion, ne?
Ja, und ich habe auch einen gesetzlichen Auftrag. Also das Amt der Integrationsbeauftragten ist gesetzlich verankert im Aufenthaltsgesetz. Das heißt, meine Aufgabe ist es zu schauen, dass Integration in Deutschland gut funktioniert und dass die Belange von Menschen mit Einwanderungsgeschichte auch berücksichtigt werden in all diesen Vorhaben, die wir auf den Weg bringen. Und das mache ich dann vom Bundeskanzleramt heraus.
Mhm. Ja, da kommen wir auf jeden Fall jetzt noch zu sprechen. Ich meine, jetzt gerade in den Zeiten, wo unsere Demokratie auch gefährdet ist, da gibt es ja viele Themen und Nachrichten gerade. Der Rechtsruck nimmt zu, PolitikerInnen werden angegriffen. Stichwort Ihr SPD-Kollege Matthias Ecke in Dresden. Antisemitismus wird auf offener Straße gelebt und dann noch vor kurzem in Hamburg die islamistische Gruppe Muslim Interaktiv, die gegen unsere freiheitlich-demokratischen Werte protestierten und das Kalifat als Lösung propagieren. Also wenn ich das jetzt so höre, da müsste doch eigentlich in Ihrem Büro, im Kanzleramt doch die Hölle los sein. Also müssten Sie da nicht eigentlich in jeder Talkshow sitzen oder Ihr Telefon gar nicht mehr stillstehen?
Also natürlich kriege ich zu all diesen Themen viele Anfragen und äußere mich auch dazu. Meine Art ist es aber eher vor allem auch zu gestalten und zu schauen, was können wir jetzt eigentlich da tun und nicht nur darüber zu reden in Talkshows. Auch das ist natürlich wichtig. Man muss ja auch den Bürgerinnen und Bürgern vermitteln, was die Bundesregierung zum Beispiel gerade macht. Aber ich bin vor allem damit beschäftigt zu schauen, was können wir gegen gegen diese Stimmung in unserer Gesellschaft tun, dagegen, dass ja immer mehr extremistische Gruppen auch an Zuwachs gewinnen und wie können wir vor allem unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, unsere Demokratie wehrhafter machen, und das mache ich am besten, wenn ich auch daran arbeite und nicht nur drüber rede.
Aber um das nochmal genau zu verstehen, wie können Sie denn dann was ändern, wenn Sie ja keine Gesetze erlassen können? Also gehen Sie dann zu Herrn Olaf Scholz und sagen ihm, ey, Olaf, das müssen wir jetzt so und so machen, und er hört dann auf Sie und da kommt was raus?
Ja, natürlich sprechen wir auch oft miteinander in den letzten Monaten. Vor allem über diese Themen, vor allem über die Stimmung in der Gesellschaft. Aber es geht auch darum, auch wenn es nicht meine eigenen Gesetzesvorhaben sind, sind es ja die Gesetzesvorhaben der Bundesregierung, diese auch voranzutreiben. Und ein Punkt, der mir gerade besonders am Herzen liegt, ist zum Beispiel das Demokratiefördergesetz. Das haben wir schon im Kabinett verabschiedet, schon vor einem Jahr. Aber da mache ich auch Druck, jetzt auch als Bundestagsabgeordnete mit meiner Fraktion zusammen, dass das jetzt endlich auch auf den Weg gebracht wird. Wir schauen aber auch gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium. Da gibt es ja auch viele Vorhaben, vor allem gegen Extremismus. Und ein wichtiges Paket haben wir jetzt auch auf den Weg gebracht, wo ich auch mit federführend war für den Bereich Antirassismus. Zum Beispiel ist die Gesamtstrategie der Bundesregierung gegen Extremismus. Mhm. Und da haben wir im Forum zusammen mit anderen Ministerien, mit Zivilgesellschaft, mit Wissenschaft daran gearbeitet, an einer Gesamtstrategie, die, wie man Rassismus entgegen kann, wie man Antisemitismus entgegnen kann.
Ja. Okay. Ja, Rassismus ist auch so ein Stichwort, weil da gab es ja jetzt auch den Vorfall auf Sylt in Kampen, für die das was sagt, in der Pony Bar. Ich glaube, das ist so eine sehr luxuriöse Bar. Ich glaube, 150 Euro Eintritt, so ein Klientel. Und da gab es den Vorfall, der auch eben ziemlich viral ging, weil es so eine Story war, wo junge Leute gefilmt wurden, wie sie Nazi-Parolen schrien und sangen, und einer hat auch den Hitlergruß gemacht, und also sowas gab es jetzt gerade, das war, glaube ich, Pfingstwochenende in Mai. Wenn Sie sowas sehen, und dann reden wir ja jetzt gerade über Antirassismus, über Rassismus, den man verhindern will, und dann sehen wir sowas, und gerade junge Menschen sind das ja, was macht das mit Ihnen?
Also dieses Video hat mich total fassungslos gemacht, vor allem wie die jungen Menschen, die da rassistische Parolen gesungen haben, Hitlergruß gezeigt haben, einfach sich auch sehr sicher gefühlt haben in der Situation, sehr selbstbewusst, dass keiner eingeschritten ist, dass niemand von denen, ich weiß nicht genau, wie viele Menschen da waren, aber es sah nach sehr vielen Menschen aus, dass da niemand auf die Idee gekommen ist zu sagen, ey, das ist hier überhaupt nicht in Ordnung. Und es zeigt mir aber dann doch, und sollte uns allen zeigen, Rassismus und auch diese Ideologie, auch rechtsextreme Ideologien, sind nicht nur ein Problem von Randgruppen oder von Ostdeutschland, sondern die reichen bis tief in die Mitte von bürgerlichen Milieus. Bei jungen Menschen, wo man es vielleicht nicht erwarten würde, mich macht das natürlich auch wütend und traurig, auch als Mensch mit Einwanderungsgeschichte, wenn ich mir vorstelle, was wäre denn gewesen, wenn ich da jetzt langgelaufen wäre, oder was ist mit anderen, die da jetzt da waren. Das schockiert einen, aber es zeigt, wir brauchen einen Ruck gegen Rassismus, der durch unser ganzes Land geht.
Aber wird es da Konsequenzen geben?
Also Ich gehe davon aus, dass die Polizei da ermitteln wird und ich denke, dass es da Konsequenzen geben muss, auf jeden Fall. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir das auch nochmal zum Anlass nehmen, zu sehen und auch wirklich zu verinnerlichen, das geht uns alle an. Also Antirassismusarbeit, das müssen wir nicht in bestimmten Regionen nur machen und bei bestimmten Gruppen.
Nicht nur im Osten, ne?
Genau, nicht nur im Osten, sondern das geht wirklich ja von jung und alt alle an und wir haben da eine Menge zu tun.
Ja, es gibt eine Menge zu tun und Sie haben ja, weil wir immer damit auch anfangen in unserem Podcast, ein sehr spannendes Zitat mitgebracht, was ja auch so ein bisschen um Entscheidungen, Veränderungen sich dreht. Unsere Gäste müssen immer eines auswählen, was eben ihre politische Vision am besten beschreibt. Welches haben Sie uns mitgebracht?
Ich habe von Tupac, von dem Song Changes, We Gotta Make a Change mitgebracht.
Ja, da haben, glaube ich, viele von unserer Zielgruppe, von unseren ZuhörerInnen vielleicht auch schon gleich die Melodie so im Kopf. Mhm. Das passt auch ein bisschen wie die Faust aufs Auge, denn was ganz lustig ist, ich glaube, Sie sind mit Lars Klingbeil, Ihrem SPD-Kollegen, die einzigen beiden Gäste bisher, die uns ein Zitat aus der Popkultur, also beziehungsweise aus der Musik mitgebracht haben. Hören Sie viel Tupac?
Ja, ich habe sehr, sehr viel Tupac gehört, auch vor allem als ich jung war. Und das war eins meiner ersten Rap- und Hip-Hop-Lieder, die ich ja in Erinnerung habe. Und ehrlich gesagt auch ein Lied, was mich mit politisiert hat, weil es darum geht, es geht um Armut, es geht um Ungerechtigkeit und es geht darum, dass wir was verändern müssen, sonst geht es nicht so weiter. Also er rappt auch We Got to Make a Change to Survive, jetzt verkürzt. Und also um zu überleben, müssen wir alle gemeinsam was ändern. Und deswegen habe ich das mitgebracht, weil es geht darum, we, also wir alle und Veränderung.
Veränderung, wie viel Veränderung braucht denn dann unser Land, unsere Gesellschaft aktuell?
Es hat sich schon viel verändert. Es verändert sich immer etwas. Ich glaube aber, wenn wir in die Zukunft blicken, dass wir sehr viel Veränderung brauchen. Wir in Politikkreisen spricht man immer von Transformation. Ich finde den Begriff ganz schrecklich, weil ich glaube, viele können damit gar nicht richtig was anfangen. Aber wir sehen ja die Zukunftsaufgaben, die vor uns stehen. Und das wird alles so nicht funktionieren, wenn man auch nicht das Eingeständnis macht, dass wir uns auch als Gesellschaft verändern müssen.
Ja, da kommen wir dann auch direkt zu Ihren Themen, wenn Sie die absolute Mehrheit hätten, was Sie verändern würden. Und das hören wir jetzt.
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Circa 30% der Bevölkerung hatten 2023 eine Migrationsgeschichte. Trotz einer diversen Gesellschaft sind Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung aber noch immer Realität. Auch das Bildungssystem steht vor der Herausforderung, die ganze Breite der Gesellschaft zu berücksichtigen. Dazu gehört zum einen mehr Awareness für diverse kulturelle Hintergründe und zum anderen gehört aber auch eine gelebte Erinnerungskultur, damit die Verbrechungen des Nationalsozialismus nicht in Vergessenheit geraten. Und um der Verrohung der Gesellschaft entgegenzuwirken, braucht es die Stärkung demokratischer Strukturen.
Okay, es werden immer mehr Kinder und Jugendliche mit verschiedenen Migrationsbiografien. Aber was heißt das denn ganz konkret, dass wir jetzt mehr Awareness für diverse kulturelle Hintergründe brauchen? Also, wie schaffen wir mehr Awareness?
Also wir sehen anhand der Statistiken, dass der Teil der jungen Menschen mit Migrationshintergrund, obwohl der Begriff auch kritisch zu sehen ist, immer weiter steigt. Also bei unter 18-Jährigen 40%, bei unter 11-Jährigen schon über 50% in manchen Städten und Regionen. Und das sind ganz verschiedene Hintergründe, die da zusammenkommen. Und Aladin El-Mafalani, der Migrations- und Bildungsforscher, sagt, ja, wir haben jetzt eine super diverse Gesellschaft und unser Bildungssystem ist darauf gar nicht eingestellt. Und so sehe ich das auch. Und ich merke, ich bin ehrlich gesagt keine Bildungspolitikerin, aber ich merke immer mehr, wenn ich vor allem mit jungen Menschen, und das liegt mir sehr am Herzen, das Gespräch mit jungen Menschen, ins Gespräch komme, dass sie sich im Bildungssystem nicht wirklich repräsentiert fühlen, zum einen, wenn sie zum Beispiel eine Einwanderungsgeschichte haben, dass ihre Belange gar nicht richtig berücksichtigt werden. Ich merke aber auch im Gespräch mit LehrerInnen, dass sie teilweise auch überfordert sind mit dieser Superdiversität.
Wie lässt sich das dann so einfach lösen? Ich meine, es wird ja immer mehr und es wird ja auch sehr schnell mehr. Und das Bildungssystem kommt ja gar nicht hinterher. Das merkt man ja auch bei vielen Problemen, die wir so hören.
Absolut. Also das Bildungssystem, ja, es klafft ja an allen Ecken und Enden, wenn es auch um Schulgebäude geht, wenn es um den Fachkräftemangel geht.
Genau, wo fängt man an?
Wo fängt man an? Aber man muss anfangen und deshalb hat die SPD den Vorschlag gemacht, ein Deutschlandpakt Bildung und das unterstütze ich sehr. Also das heißt, wir müssen, Bund, Länder und Kommunen müssen gemeinsam daran arbeiten, dass wir unser Bildungssystem auf die Zukunft aufstellen und das braucht natürlich mehr Geld. Das ist das eine. Wir haben jetzt schon das Startchancenprogramm als Ampel auf den Weg gebracht. Das ist eine gute Grundlage. Es braucht aber noch viel mehr Geld. Und man muss sich Gedanken machen über Lehrpläne. Man muss sich Gedanken machen darüber, wie man LehrerInnen unterstützt. Was sind eigentlich die Aufgaben von LehrerInnen? Was sind aber auch die Aufgaben von zum Beispiel SozialpädagogInnen? Welche Systeme können da auch ineinander greifen? Also es ist sehr komplex und natürlich im ersten Moment denkt man, es ist viel zu viel. Aber wir müssen damit anfangen, da etwas zu tun, weil es geht einfach um die Zukunft unseres Landes.
Ja, naja, Geld ist ja auch ein Thema, was Sie gerade angesprochen haben. Und gerade in Haushaltsdebatten ist es ja schwierig, wenn Sie jetzt sagen, wir brauchen mehr Geld. Ne? Aber wo kommt das dann her am Ende? Vielleicht ganz kurz zu Sie. Sie selbst haben ja eine Flucht- und Einwanderungsgeschichte. Das ist ja auch sehr spannend. Sie sind 1990 in Moskau in Russland geboren. Ihre Eltern stammen aus dem Irak. Und Sie kamen 1996 als Familie von dort nach Mecklenburg-Vorpommern, wo Sie Asyl erhielten. In Schwerin, wo Sie dann aufwuchsen, kamen Sie dann direkt in die Grundschule. Und Willkommensklassen gab es ja Mitte der 90er Jahre nicht so richtig. Also Sie waren ja gleich direkt in diesen normalen Unterricht, sind so ins kalte Wasser geworfen worden. Ist das vielleicht sogar besser gewesen als jetzt, weil wir ja so viel über Integration heute reden? Das ist einfach mal so eine Perspektive von andersrum vielleicht, zu sagen, naja, vielleicht sollten wir nicht immer auf alles achten müssen, weil wir auch manchmal die Kinder oder Jugendlichen, vielleicht sollte man die manchmal auch einfach nur reinschmeißen. Ist das vielleicht sogar manchmal, also lernen die dann schneller Deutsch beispielsweise oder kommt man da schneller zusammen? Was denken Sie? Also, aus Ihrer eigenen Erfahrung vielleicht auch.
Ja, bei mir hat es zum Beispiel ganz gut funktioniert. Ich habe aber auch Freunde, die dann einfach dreimal die erste Klasse wiederholt haben. Und das kann auf jeden Fall nicht gut sein. Ich glaube, es kommt ganz drauf an. Es kommt natürlich auch auf die Schülerinnen und Schüler selbst an, auf die Kinder selbst, aber auch auf das Umfeld. Was sind da für LehrerInnen? Nehmen sie einen trotzdem dann mit? Achten sie darauf? Oder ziehen sie den Unterricht durch? Wir haben wissenschaftliche Studien, die sagen, Vorklassen zum Beispiel, die es in einigen Bundesländern jetzt gibt, vor allem mit Geflüchteten aus der Ukraine, geflüchteten Kindern, die sind nicht so gut. Also das heißt, wir brauchen so ein Zwischending. Zum einen, Regelunterricht ist immer besser, auch aus meiner Sicht, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, weil man auch dann die anderen Kinder kennenlernt und sich integrieren kann. Aber es braucht natürlich ein Begleitsystem für die SchülerInnen, die noch kein Deutsch sprechen.
Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema Erinnerungskultur kommen, ich meine, gerade dieser Vorfall jetzt auf Sylt, das macht einen ja dann doch schon zu denken, weil eigentlich hat ja die Geschichte in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert. Wie gut sind wir denn aber eigentlich darin, die Vergangenheit aufzuarbeiten, gerade wenn man dann so ein Video sieht aus Sylt?
Ja, also zum einen ist es klar, die Geschichte des Nationalsozialismus, die Verbrechen des Nationalsozialismus sind in jedem Lehrplan und auch in jedem Geschichtsunterricht hoffentlich wird das auch thematisiert. Aber die Geschichte von Rassismus und von rechtsextremen Attentaten zum Beispiel, ein Kontinuum der letzten 30 Jahre, die ist ja auch da. Und die wird viel zu wenig besprochen. Soweit kommt man ja meistens auch gar nicht im Geschichtsunterricht oder Politik- oder Sozialkundeunterricht. Da sind wir übrigens auch schon bei einem Problem. Wo wird das eigentlich besprochen? Ich komme zum Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern und Rostock-Lichtenhagen. Das war dann zu meiner Schulzeit ja gar nicht so lange her, aber das wurde nie thematisiert. Also wir haben es nie in der Schule besprochen.
Warum glauben Sie, war das so?
Weil es gar keinen richtigen Raum dafür gab. Es gab auch kein Unterrichtsfach, wo es jetzt gepasst hätte. Also das ist ein Problem. Das merke ich auch. Ich bin ja als Abgeordnete auch viel mit Schülergruppen im Gespräch. Und ich hatte jetzt ein Beispiel, was mich auch dazu gebracht hat, mich dem Thema jetzt auch stärker anzunehmen, ist der Krieg in der Ukraine. Und es hat die SchülerInnen sehr bewegt. Aber die Geschichtslehrerin hat gesagt, das ist nicht meine Zuständigkeit. Darüber, weil ich dann gefragt habe, redet ihr denn darüber? Und die Geschichtslehrerin hat gesagt, es ist nicht meine Zuständigkeit. Aber in Sozialkunde, was es da noch gab, ist es auch nicht richtig platziert. Das heißt, zum einen, es fehlt ein großer Teil deutscher Nachkriegsgeschichte mit inklusive auch den negativen Sachen, wie zum Beispiel den rassistischen rechtsextremen Anschlägen, den positiven Sachen, also unsere Einwanderungsgesellschaft. Mhm. Wie hat eigentlich Einwanderung unsere Gesellschaft geprägt? Und zum anderen fehlt der Raum für aktuelle Themen, die ja Kinder und Jugendliche auch so sehr bewegen, gerade in Zeiten von TikTok und Social Media. Sie haben gar keinen Platz, das alles zu verarbeiten.
Brauchst du dann vielleicht ein eigenes Schulfach dafür?
Ja, ich will, also, da kriege ich jetzt
schon darüber reden
von ganz vielen LehrerInnen Nachrichten dazu. Ich finde, es muss einfach einen Raum und Platz geben, aber natürlich müssen auch die LehrerInnen darauf vorbereitet sein, auch auf aktuelle Themen zu reagieren und wie bespricht man das. Es gibt aber auch ganz viele tolle Beispiele. Es kommt auch immer aufs Engagement von Lehrkräften an. Es gibt viele, die das auch wirklich mit Leidenschaft machen, aber es ist jetzt nicht flächendeckend.
Ja. Sie fordern ja die Themen Erinnerungskultur unserer Einwanderergesellschaft und Rassismusbekämpfung in den Lehrplan mit aufzunehmen. Sie haben es ja auch gerade jetzt nochmal gesagt. Aber was genau meinen Sie denn mit Erinnerungskultur unserer Einwanderergesellschaft? Also das klingt ja auch so, als würde es jetzt einen Unterschied geben zwischen der oder zum klassisch deutschen Verständnis der Erinnerungskultur. Meinen Sie das damit?
Ja, ich glaube, es gibt immer noch ein klassisches Verständnis von Erinnerungskultur. Und das ist das, was wir gerade angerissen haben. Es geht bis zum Zweiten Weltkrieg. Und alles, was danach kommt, ist noch nicht so richtig in dem Sinne für Lehrpläne aufgearbeitet. Zum anderen gehört für mich aber auch dazu, Erinnerungskultur ist immer so negativ behaftet, aber es geht auch darum, den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, was Einwanderung eigentlich für unser Land bedeutet und dass es schon sehr lange Einwanderung gibt. Also zum Beispiel die Geschichte der türkischen, griechischen, italienischen GastarbeiterInnen, die schon in den 60ern, 70ern nach Deutschland gekommen sind, die dieses Land hier mit aufgebaut haben. Das wird ja nie irgendwo richtig thematisiert. Das heißt, viele Kinder auch mit diesem Background, aber auch ohne, wissen gar nichts darüber und das finde ich schade. Und ich glaube, wenn man das bespricht, fördert das auch so ein gemeinsames Wir-Gefühl.
Mhm. Gut, ich meine, Lehrpläne ist natürlich auch mal ein Problem. Föderalismus, jedes Land kann es sozusagen anders umsetzen. Das stellt sich vielleicht dann auch nochmal schwierig dar, weiß ich nicht. Aber wie genau würden Sie das denn dann umsetzen können?
Also das ist zum Beispiel auch ein Vorschlag der SPD mit diesem Deutschlandpakt Bildung, dass es eine ständige Kommission gibt zwischen Bund, Ländern und Kommunen, die auch solche Dinge bespricht. Ich bin jetzt aber auch zum Beispiel dieses Jahr noch mit der Kultusministerkonferenz. Wir machen eine gemeinsame Fachtagung zum Thema Rassismus. Unter anderem, also da tut sich schon was. Wir kommen zusammen, wir besprechen das. Aber aus meiner Sicht braucht es da jetzt noch viel mehr Drive dahinter.
Okay, das werden wir auf jeden Fall beobachten. Kommen wir zum nächsten Thema.
Unsere Demokratie steht aktuell massiv unter Beschuss. Der Rechtsdruck nimmt zu, PolitikerInnen werden körperlich angegriffen. Und seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober erlebt Deutschland außerdem teilweise offenen Antisemitismus. Auf einigen Demonstrationen und im besetzten Uni schlägt die Solidarität mit Palästina in Judenhass um. Und in Hamburg gehen tausende Menschen auf die Straße und fordern ein Kalifat. Die Bundesregierung will schon länger das Demokratieförderungsgesetz auf den Weg bringen. Dieses neue Gesetz soll Vereine und Organisationen, die sich für die Stärkung der Demokratie und die Prävention von Extremismus einsetzen, finanziell besser unterstützen. Doch es gibt Kritik. Einigen fehlt die Transparenz, wer gefördert wird. Sie vermuten, am Ende könnten auch linksextreme Gruppen von Steuergeld profitieren.
Ja, was machen wir da, Frau Alaba-Liradovan?
Ja, also ich finde, das Demokratiefördergesetz muss jetzt endlich kommen. Also gerade jetzt, es sind hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen nach den Enthüllungen der Korrektivrecherchen rund um
das Geheimtreffen
in Potsdam. Genau. Es sind hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen. Wir erleben Angriffe auf PolitikerInnen, vor allem auf kommunaler Ebene. Es ist wirklich mittlerweile sehr, sehr beunruhigend. Wir erleben Umfragewerte, die mir auch Sorge machen, wenn es um einen möglichen Rechtsruck geht. Und gerade jetzt brauchen wir dieses Demokratiefördergesetz für zivilgesellschaftliches Engagement. Ich komme aus einer Region, wo es wirklich an einzelnen Akteuren hängt, dass man über Demokratie spricht, dass man auch über eine wehrhafte Demokratie spricht, dass man politische Bildung hat. Und diese Menschen, diese Akteure, diese Initiativen brauchen vor allem auch finanzielle Unterstützung. Und das würde das Demokratiefördergesetz bieten, endlich eine rechtliche Grundlage für eine langfristige Unterstützung dieser Initiativen. Und wenn es um die Kritik geht, wir können über alles reden, aber lasst uns endlich reden.
Ja, Sie haben da ja schon einiges angesprochen. Ich meine, für mich war es jetzt ehrlich gesagt schon so ein bisschen grundsätzlich absurd, wenn ich mir überlege, warum braucht es denn überhaupt ein Gesetz zur Förderung der Demokratie in einer Demokratie? Aber ich meine, Sie haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, wir haben jetzt über ein paar Sachen geredet, aber ich meine, eigentlich denkt man ja, warum muss das denn jetzt sein? Aber liegt das jetzt nur daran, weil wir Projekte fördern wollen, die Demokratie fördern, die mit den Kindern und Jugendlichen reden, oder ist da noch mehr dahinter?
Also natürlich müssen wir unsere Demokratie weiterhin wehrhaft gestalten und stärker machen. Das Demokratiefördergesetz ist ein Teil davon. Es geht natürlich auch um den Rechtsstaat. Es geht auch um zum Beispiel Maßnahmen, die im Aktionsplan gegen Rechtsextremismus der Bundesinnenministerin mit drin sind, wenn es wirklich darum geht, Extremisten das Handwerk zu legen. Da geht es zum Beispiel um Waffenbesitz, um finanzielle Ströme und so weiter. Aber das Demokratiefördergesetz ist aus meiner Sicht so wichtig, weil wir ja sehen, dass bestimmte Ideologien bis in die Mitte unserer Gesellschaft gehen. Und das von jung bis alt. Wir erleben was auf Social Media passiert. Wir erleben gerade mit TikTok eine Plattform, die geflutet ist auch mit Desinformation, mit Fake News, Strömungen, die das ganz gezielt für sich nutzen. Da brauchen wir einfach diese Instrumente in der Gesellschaft, die vor Ort sind, in den Regionen, in den Städten, in den Kommunen, die damit arbeiten können, die das aufklären können, die in die Schulen gehen, in die Institutionen gehen und da unterstützen.
Also glauben Sie, dass dieses Gesetz wirklich aktiv in unsere Gesellschaft so einwirken kann? Also Sie reden ja jetzt von Instrumenten. Was konkret ist das jetzt zum Beispiel? Sind das einfach nur Workshops, sag ich jetzt mal, wo geredet wird, oder kann man sich da ein bisschen noch was Greifbareres vorstellen?
Also
um es mal so richtig zu verstehen, was das eigentlich ist.
Ja, es sind ganz unterschiedliche Initiativen. Um es mal an einem Beispiel festzumachen, es sind regionale, zum Beispiel, also Demokratieakteure vor Ort, Demokratiepartnerschaften, wie auch immer, es immer ganz unterschiedlich ist, muss ja auch auf die Region passen. Und das sind Akteure, die zum Beispiel Schulen beraten, die LehrerInnen beraten, die auch in Unternehmen gehen, wenn zum Beispiel in der Belegschaft sich eine Verschwörungsideologie verfestigt, wenn dann die Arbeitgeber sagen, wir müssen, oder Gewerkschaften, wir müssen hier etwas tun, dann gehen die da auch rein und unterstützen, beraten und sind auch für Betroffene da. Es ist ein Instrument, wie gesagt, aber ich finde, wir haben dieses Zeichen gegeben mit dem Koalitionsvertrag, dass wir das jetzt endlich auf den Weg bringen wollen. Und deshalb finde ich, muss es jetzt auch kommen.
Okay. Ja, es gibt ja auch viel Kritik. Sie haben es ja auch schon angesprochen, unter anderem von den Liberalen, dass man die Sorge hat, mit den Fördergeldern vor allem linke identitätspolitische Projekte zu fördern, die zum Beispiel eine sehr enge Auslegung von Vielfalt propagieren. Also haben Sie da Sorge vor? Oder ich meine, also es ist ja nicht die einzige Kritik, es ist ja auch die Kritik von der Union, dass es sehr intransparent ist und so weiter. Also da gibt es ja einiges. Ich meine, wie soll sich das denn dann ändern? Da gibt es ja auch dieses Thema Extremismus-Klausel, was man ja eigentlich damit verhindern könnte, um eben diese gesetzlich die Förderung linksradikaler Gruppen auszuschließen. Aber Ihre Partei und auch die Grünen halten ja dagegen. Warum?
Naja, es ist ja so, dass grundsätzlich Projekte, die von der Bundesregierung gefördert werden, auch quasi mit unterschreiben, dass sie auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Das heißt, es gibt jetzt schon sowieso die Möglichkeit, wenn man Erkenntnisse hat, dass eine Initiative, dass ein Projekt in eine Richtung geht, die den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlässt, da kann man schon auch die Gelder einstellen und kürzen. Das ist alles jetzt schon möglich.
Aber das müsste ja immer kontrolliert werden. Wenn es jetzt so viele Projekte gibt, das ist ja auch schwierig, das immer zu wissen. Worüber wird dort gesprochen eigentlich, oder?
Genau, das passiert in den Ministerien, das wird auch kontrolliert. Die Frage zur Transparenz, also ich finde, wir können über alles reden. Ich verwehre mich da gar nicht. Ich sage nur, wir können jetzt nicht uns festhalten an diesen Dingen, sondern lasst uns doch bitte gerne auch überfraktionell eine Lösung finden. Und ich denke, wenn wir wirklich ernsthafte Gespräche darüber führen würden, dann würden wir auch eine Lösung finden, die alle mittragen würden. Die Frage ist nur, ist das wirklich, wollen die Fraktion das auch wirklich.
Okay, na gut, jetzt kann man natürlich das an die anderen schieben, das ist natürlich auch einfach gemacht, aber ich meine, wahrscheinlich müssen sie da trotzdem so ein bisschen ein Konstrukt sich entwickeln, auch was überhaupt gefördert wird. Ich meine, es gibt ja auch Grenzen, also wenn ja nicht einfach alle Demokratieprojekte, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gefördert werden können. Jetzt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen drüber schauen auf die Metaebene, was passiert denn mit dem Verhältnis Staat und Gesellschaft und ja damit auch mit den NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, wenn das durch finanzielle Förderung ja eigentlich dann nicht mehr getrennt ist? Also Stichwort Parteiunabhängigkeit, Glaubwürdigkeit, politische Neutralität, das ist ja eigentlich dann ein Widerspruch an sich, oder?
Also es gibt zum einen ganz klare Förderrichtlinien die da auch eine klare Vorgaben machen. Zum anderen zum Verhältnis. In einer idealen Welt würde ich mir auch wünschen, und ich glaube, das würden sich die meisten NGOs auch wünschen, dass sie solche Projekte selbst auf die Beine stellen können, ohne staatliche Finanzierung zu gebrauchen. Das ist aber nicht die Realität. Deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass der Staat damit eingreift mit unterstützt und die Initiativen unterstützt. Es ist auch oft eine Eigenbeteiligung erforderlich. Also es ist nicht immer nur staatlich alles finanziert. Es ist trotzdem, um es nochmal am Ende des Tages geht es darum, dass wir unsere Demokratie wehrhaft machen. Und das kann der Staat nicht alleine. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und wir brauchen die Gesellschaft dazu. Und dazu brauchen wir auch die Zivilgesellschaft, die vor Ort den Menschen zeigt, worum es eigentlich in unserer Demokratie geht. Und deshalb finde ich das immer noch sehr wichtig. Und ich finde es schade, wenn das auch von Parteien so runtergeredet wird, weil dann denke ich mir, dann geht doch mal in so Regionen, gerade in Ostdeutschland. Ich bin Ostdeutsche und weiß das sehr genau. Geht mal in Regionen, wo zum Beispiel Dörfer sind mit Reichsbürgern, mit Identitären, die da ganze Dörfer übernehmen. Und was machen wir dann eigentlich mit den Leuten, die noch da sind, die sagen, wir müssen hier für unsere Demokratie kämpfen? Die brauchen Unterstützung.
Aber reicht es denn dann, wenn wir jetzt solche Projekte unterstützen, wo ja wahrscheinlich solche Leute, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, ja nicht drin sitzen und sich das anhören und vielleicht sogar ihre Meinung ändern. Also wie soll man denn die dann erreichen, wenn wir eigentlich im Grunde die Gesellschaft ja vielfältiger ist, bunter ist und da sind natürlich auch solche Meinungen mit einbegriffen, logischerweise, aber theoretisch will man die ja erreichen und man hat trotzdem in diesen NGOs und Programmen ja eigentlich immer dasselbe Klientel, die man ja eigentlich gar nicht mehr überzeugen muss.
Also mir geht es gar nicht darum, unbedingt jetzt Menschen zu erreichen, die vor allem in ihrem Weltbild gefestigt sind. Dafür gibt es auch Deradikalisierungsprogramme. Dafür gibt es andere Maßnahmen. Mir geht es darum, die Menschen vor Ort, die für die Demokratie einstehen, in einer Kommune, in einem Dorf zum Beispiel, die sagen, wir lassen uns das hier nicht kaputt machen, die zu unterstützen mit den Initiativen. Aber klar, mich bewegt das auch, dass wir mehr Menschen erreichen müssen. Und deshalb, wie gesagt, reicht es nicht nur, wenn wir ein Demokratiefördergesetz auf den Weg bringen, sondern dass wir uns dem Thema insgesamt noch stärker annehmen und das auch nach außen kommunizieren.
Und was passiert denn mit der Gesellschaft, aktuellen Gesellschaft, mit so vielen rechten Menschen, wenn wir per Gesetz, was es ja dann wäre, nur noch eine demokratische Meinung zulassen?
Also das schreibt das Gesetz gar nicht vor. Also wie gesagt, beim Demokratiefördergesetz geht es darum, Initiativen und Projekte vor Ort für Demokratie zu unterstützen. Da wird sonst nichts weiter vorgeschrieben oder Sonstiges. Also ich glaube auch, dass das Demokratiefördergesetz, da gibt es auch viel Unsicherheit darüber, was es eigentlich genau bedeutet. Trotzdem.
Vielleicht auch, weil jede Organisation natürlich auch unterschiedliche Auffassungen hat, was sie unter Hass und Hetze und Rassismus versteht. Und dann kann natürlich jeder das so auslegen, wie er will. Und dann steht man natürlich da und finanziert diese Projekte oder diese Organisation. Und am Ende ist dann der Aufschrei groß, ne?
Deshalb arbeite ich gerade mit einem Expertinnenrat an einer Definition zu Rassismus, die auch Verwaltungen übernehmen können. Weil das ist tatsächlich ein Problem, dass es Auslegungssache ist, dass es keine Definition gibt, die alle für sich, die alle benutzen. Und dafür habe ich einen Expertinnenrat einberufen, der bis zum Ende der Legislaturperiode so eine Definition vorschlagen wird.
Das würde mich jetzt persönlich mal bei Ihnen interessieren, wenn es um Rassismus geht, weil Sie ja natürlich auch eigene Erfahrungen gemacht haben, wie Sie auch schon in mehreren Interviews schon gesagt haben, Rassismus an eigener Haut in Ihrem Amt auch erlebt, ob als Person in Nachrichten, E-Mails oder Anrufen und wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht auch in der Jugend, Kindheit, Schulzeit. Wie gehen Sie denn damit um und gewöhnen Sie sich daran und vor allen Dingen, wie können Sie diese Erfahrungen dann eben auch in Ihrer Arbeit ja anwenden, wenn man so will?
Ja, also ich habe viele Menschen mit sichtbarer Einwanderungsgeschichte in Deutschland auch Rassismus erlebt, auch viel Alltagsrassismus. Natürlich als Politikerin mit Einwanderungsgeschichte ist man da besonders auch nochmal im Fokus, auch von rechtsextremen Gruppierungen. Ich versuche das natürlich zum einen, was mich persönlich angeht, auch auszublenden und nicht zu nah an mich dran zu lassen. Aber zum anderen motiviert es mich weiter an dem Thema zu arbeiten, weil ich einfach weiß, es erleben viel zu viele Menschen in Deutschland täglich Rassismus. Egal, ob sie zugezogen sind, hier geboren sind, egal in welcher Generation. Und das kann kein Zustand sein, der so weitergeht und wir müssen da alle gemeinsam dran arbeiten, dass Rassismus einfach keinen Platz in unserer Gesellschaft hat.
Kommen wir zum nächsten Thema.
Egal in welchem Landkreis, die Ausländerbehörden in Deutschland sind seit Monaten am Limit. Es gibt zu wenig Personal, Anträge bleiben unbearbeitet und die Digitalisierung kommt nicht voran. Für eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung sind 90 Ausländerbehörden befragt worden. Dabei kam raus, 72% sagen, dass neue Mitarbeitende nicht genug Vorkenntnisse haben, um bei sich ständig ändernden Gesetzen durchzusteigen. Der Entscheidungsspielraum überfordere viele, was zu hohem Frust und Kündigungen führt. Dabei sind die Behörden enorm wichtig, sowohl bei Fragen der Einwanderung als auch bei der Entscheidung über Abschiebungen.
Ja, Sie wollen die Ausländerbehörden zu Servicezentren ausbauen. Das klingt ja auch irgendwie ganz nett so, ne? Das hört sich aber auch nach viel Aufwand und Bürokratie an. Was hat das denn dann für einen Effekt? Also es klingt auch sehr nach sehr viel Arbeit, sehr viel Umbau, sehr viel Geld. Also wie soll das funktionieren?
Also ich stelle mir das so vor, dass wir in Zukunft nicht Ausländerbehörden haben, sondern Einwanderungsbehörden, also die ganz, ganz viele Dinge, die jetzt schon passieren, einfach zentralisieren. Wir erleben gerade in den Ausländerbehörden, wir haben es gerade gehört, einfach einen unglaublichen Personalmangel. Und ja, das ist auch richtig. Wir haben viele Gesetze auf den Weg gebracht in dieser Legislaturperiode, die in den Ausländerbehörden natürlich nochmal zu mehr Aufwand geführt haben. Trotzdem waren die Gesetze wichtig, weil da viel Veraltetes dabei war, was wir jetzt reformieren mussten. Dennoch merken wir jetzt einfach, dass wir da an unsere Grenzen stoßen, auch was Verwaltungskapazitäten angeht. Und ich finde, es ist schon auch ein System, was eher veraltet ist, was nicht wirklich darauf ausgelegt ist, dass wir Menschen auch nach Deutschland einladen, Fachkräftezuwanderung zum Beispiel. Also wir sagen jetzt, wir sind ein modernes Einwanderungsland. Dazu sollten auch moderne Einwanderungsbehörden gehören, die alles aus einer Hand anbieten können. Also mir geht es gar nicht darum, die Ausländerbehörden weiter zu belasten, sondern im Gegenteil zu schauen, wie können wir die jetzige Situation auflösen, wie können Systeme, die schon da sind, besser ineinander greifen.
Okay, aber wenn ich es jetzt nochmal ganz konkret machen will, also heißt das jetzt, wir wollen weniger Zentren oder Behörden oder wie auch immer Sie sie jetzt nennen, aber dann größere oder ich meine, ganz allein in Berlin gibt es ja auch ein paar dieser Ausländerbehörden, aber weil Sie jetzt sagen, es gibt einen Personalmangel, also müssen wir das dann irgendwie alles zusammenziehen, damit wir einfach nur noch, weiß ich nicht, auf Deutschland verteilt nur noch 5 Servicezentren, wie Sie sie dann nennen wollen, haben, aber eben so konzentriert auf diese? Also wenn ich das jetzt mal so ganz greifbar machen möchte oder haben möchte?
Also das ist, muss man natürlich mit Ländern und Kommunen besprechen. Genau, das ist einfach meine Vision. Meine Vision davon ist, dass wir schon zentralisierte Strukturen haben, aber jetzt nicht nur 5 in Deutschland, das würde niemals ausreichen, aber in den Bundesländern.
Das ist jetzt auch zugespitzt,
ne? Genau, in den Bundesländern Behörden, ich stelle es mir vor, wenn ich zugewandert bin, ich komme rein, bekomme dort meinen Aufenthaltstitel, ich kann dort zum Beispiel die Anerkennung meines ausländischen Studienabschlusses beantragen, ich kann mich informieren über Jobcenter, welche Berufsmöglichkeiten es gibt, ich werde auch noch beraten von einer Migrationsberatung, ich kriege die Infos, wo gibt es Kita-Plätze, wo gibt es Schulplätze und das halt alles aus einer Hand und ich glaube, dass wir dafür auch natürlich viel Digitalisierung brauchen. Das brauchen wir sowieso auch in den Ausländerbehörden. Das ist ganz, ganz klar. Aber wir müssen uns da in Zukunft auf jeden Fall neu aufstellen, damit die Verwaltung da auch nicht überfordert ist, aber damit es auch für Menschen, die hier ankommen, auch einfacher ist, hier auch einen Platz zu finden.
Ja gut, das sind natürlich alles wichtige Themen und ich glaube, in den letzten Wochen, Monaten wird ja ständig darüber gesprochen, Fachkräftemangel und Migration etc. Trotzdem glaube ich, klar, das ist jetzt Ihre Vision, aber es ist wahrscheinlich unheimlich schwierig, das wirklich umzusetzen. Also ich kann es mir jedenfalls persönlich gerade nicht so richtig vorstellen, wie das dann so flüssig klappen soll, weil wir ja, wie gesagt, auch noch andere Probleme haben. Und das Geld fehlt ja, dann das Personal. Gerade auch im rechtlichen Bereich haben die Mitarbeiter ja häufig so gar keine Kenntnis oder wenig Kenntnis. Also wie wollen Sie da zum Beispiel auch das angehen, dass da vielleicht mehr Kompetenzen auch sind bei den Mitarbeitern, die jetzt überhaupt da sind. Also gerade weil ja immer mehr Leute hierher kommen mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Familiensituationen, rechtlichen Situationen aus verschiedenen Ländern. Also jetzt nur mal als konkretes Beispiel.
Ja, ich habe ja selbst mal auch in einer Ausländerbehörde gearbeitet und weiß, was für schwierige Entscheidungen man da auch treffen muss. Wir haben ganz viel Ermessensspielraum. Das heißt, SachbearbeiterInnen, die jetzt nicht so viel verdienen, also im Vergleich zu anderen Entscheidungsträgern, müssen über die Leben von Menschen teilweise entscheiden.
Das ist ja dann auch viel Kulanz oder Willkür. Genau, ist das nicht irgendwie
Also es ist gemein? Viel Ermessensspielraum. Den haben wir jetzt auch mit unserer Gesetzgebung der letzten 2 bis 3 Jahre auch weiter eingegrenzt. Ich denke, das ist auch wichtig, dass der Gesetzgeber, und zwar wir, auch wirklich einmal nochmal schauen, wo können wir den Ermessensspielraum eingrenzen. Es ist nicht immer verkehrt, weil es sind wirklich Individuen. Es geht um Menschen, es geht um Menschenleben, es geht um deren Zukunft. Und das kann man von Berlin aus, vom Bundestag aus nicht immer alles vorahnen, was es da für Fälle gibt. Trotzdem ein bisschen einzuschränken im Ermessensspielraum und auch Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass wir das straffer machen, das Aufenthaltsgesetz. Das ist mittlerweile so überladen.
Was meinen Sie damit?
Wir haben so viele Duldungstatbestände. Das ist jetzt sehr fachlich, aber.
Also, dass es schneller geht, sozusagen.
Genau, dass wir das reduzieren, dass wir, dass wir das einfach zusammenführen. Weil jetzt gerade muss man eigentlich schon Fachanwalt sein, um da durchzusehen. Und auch die gibt es nicht so viele. Also zum einen, wir müssen als Gesetzgeber daran, an das Aufenthaltsgesetz nochmal weiter, die Ausländerbehörden, die MitarbeiterInnen müssen besser eingestuft werden.
Die paar, die noch da sind.
Die noch da sind, müssen besser eingestuft werden. Es muss einfach ein attraktiver Arbeitsplatz auch sein. Es ist sehr negativ behaftet, deswegen auch Servicezentren. Auch da nochmal meine Idee zu sagen, es ist nichts so Negatives und Konfliktbeladenes, sondern es ist auch etwas Gutes, was man da tut. Es macht Spaß. Es ist eine unglaublich fordernde und spannende Arbeit. Und das müssen wir natürlich auch honorieren.
Gut. Sie haben ja selber auch jetzt gerade gesagt, Sie haben da auch, ich glaube, es war 2015, als diese eine Welle der syrischen Geflüchteten ankam, glaube ich, gearbeitet in dem Flüchtlingsheim, Behörde, wie auch immer, wo Sie, glaube ich, selber auch angekommen sind damals. Sie haben ja vorhin auch nochmal angesprochen, Anerkennung von ausländischen Abschlüssen. Da gab es ja auch das Beispiel Ihrer Eltern, dass die in Moskau Ingenieurwissenschaften studiert haben und nach Deutschland gekommen sind und die Abschlüsse nicht anerkannt wurden. Ich meine, dieses Thema ist ja nicht alt. Also das war in den 90ern und wir haben das Problem ja immer noch. Man hört das ja auch in den Medien häufig, eben die Abschlüsse werden nicht anerkannt. Ob es jetzt Ukrainerinnen sind oder Syrer, Syrerinnen etc. pp. Also warum reden wir da immer noch drüber?
Ja, auch da mal wieder der gute alte Föderalismus. Es ist einfach sehr komplex. Auf Bundesebene sind wir für sehr wenige oder weniger Anerkennungsverfahren zuständig. Und das läuft jetzt auch besser, weil da zentralisiert wurde. Aber tatsächlich ist es so, dass ganz viele Verfahren in den Ländern, in den Handelskammern laufen. Also da gibt es, wir haben hunderte verschiedene Anerkennungsstellen in Deutschland. Das ist halt unsere Bürokratie. Es ist echt schwer,
da durchzusteigen. Ist das zu wenig oder zu viel?
Es ist viel zu viel. Es ist echt schwer, da durchzusteigen. Auch vor allem für die Betroffenen, wo kann ich jetzt meinen Beruf anerkennen lassen. Wir merken aber auch gerade jetzt mit den ukrainischen Geflüchteten, dass wir auch echt Schwierigkeit haben, da flexibler zu werden mit Teilanerkennung und so weiter. Also da muss noch unglaublich viel passieren. Wir sind dran, aber es ist leider wirklich ein ewiger Kreislauf. Aber warum ist es so lange Thema aus meiner Sicht auch? Weil alle politischen Akteure auch wirklich jetzt mal sagen müssen, das ist ein Thema, dem wir uns annehmen und das wir auch mal auf höchster Ebene besprechen, weil es einfach nicht ein kleines Randthema ist, sondern weil das wirklich wichtig ist für unsere Wirtschaft auch, dass das endlich besser läuft.
Aber es wird doch die ganze Zeit darüber gesprochen eigentlich, oder?
Es wird viel darüber gesprochen.
Oder meinen Sie, es wird zu viel über Migration und über Menschen, die hierher kommen und die sollen alle gar nicht hierher kommen, gesprochen und weniger über Fachkräfte oder wie wir sie aufnehmen? Oder ich habe das Gefühl, es wird eigentlich sehr viel darüber gesprochen.
Es wird sehr viel über Migration und Integration gesprochen. Ich würde mir wünschen, dass wir viel mehr auch darüber sprechen, wie können wir jetzt ganz konkret Dinge besser machen, dass Migration und Integration besser läuft, vor allem Integration in den Arbeitsmarkt zum Beispiel. Was sind die konkreten Instrumente? Und darüber reden wir aus meiner Sicht dann doch zu wenig.
Jetzt vielleicht noch die eine Abschlussfrage zu diesem Thema, um das abzuschließen, weil das Thema haben Sie ja zwar auch angesprochen, es geht um Abschiebungen, weil im Koalitionsvertrag steht ja auch, wir starten eine Rückführungsoffensive, um Ausreisen konsequenter umzusetzen, insbesondere die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern. Der Bund wird die Länder bei Abschiebungen künftig stärker unterstützen. Wenn Sie jetzt von Servicezentren reden, wie gesagt, klingt ja auch alles sehr nett. Wie läuft das denn dann aktuell so? Oder wie fühlt sich das dann auch für Sie an, die ja auch eine Fluchterfahrung hat, wenn da jetzt viel konsequenter das durchgesetzt werden soll und dann auch in Bezug auf diese neuen Zentren, die Sie sich jetzt vorstellen? Also wie sieht da Ihre Vision aus, Ihre politische Vision?
Also Rückführungen gehören zu einem rechtsstaatlichen Verfahren einfach dazu. Ich habe selbst auch Rückführungen erlebt in meiner Arbeit, auch in der Erstaufnahmeeinrichtung. Ich weiß, dass es ein unglaublich schwieriges und auch emotionales Thema ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir da auch als Bund die Länder unterstützen aus meiner Sicht und dann nicht, dass dann niemand mit alleine gelassen wird sozusagen, weil das nicht einfach ist für alle Akteure. Trotzdem, und das war mir ein sehr wichtiger Punkt auch in dieser Legislaturperiode, war es mir sehr wichtig, dass wir Chancen geben, dass wir Menschen, die auch, die zwar einen abgelehnten Asylantrag haben, die sich aber hier integrieren, die sich einbringen, die sich hier schon ein Leben aufgebaut haben, die teilweise schon Jahre und Jahrzehnte ja auch hier leben mit einer Duldung, dass diese Menschen auch eine Chance erhalten. Und das haben wir gemacht mit dem Chancenaufenthaltsrecht, mit bestimmten Spurwechseln im Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und ich finde, diesen Zweiklang müssen wir auch gehen. Zum einen zu sagen, klar, Rückführungen gehören zu einem rechtsstaatlichen Verfahren einfach auch dazu. Und die müssen auch in bestimmten, also die müssen, wenn jemand vollziehbar ausreisepflichtig ist, vollzogen werden. Aber wir müssen auch den Menschen eine Chance geben, die sehr lange oder auch, also die ein paar Jahre in einer Duldung hier leben, dass sie endlich dann auch einen gesicherten Aufenthaltstitel bekommen.
Ja, diese Fälle gibt's ja tatsächlich auch oft. Hört man in den Medien, dass dann eben Menschen, die irgendwie schon 10 Jahre hier sind, eigentlich die Sprache können, vielleicht auch irgendwo integriert sind in der Arbeit, plötzlich abgeschoben werden. Ich meine, wenn Sie sich das mal vorstellen würden, Sie wären jetzt 20 Jahre hier und plötzlich stehen die Behörden vor der Tür und sagen, tut uns leid, Sie müssen wieder nach Hause. Und nach dieser ganzen Erfahrung, die Sie gemacht haben, ich meine, wie soll denn, also wie fühlt man sich denn dann? Ne? Also es ist doch ein furchtbares Gefühl dann.
Das ist furchtbar und ich kriege leider sehr oft ja auch immer ganz kurzfristig solche Fälle, Nachrichten auch auf den Tisch und setze mich dann da ein, setze mich mit den Behörden.
Aber klappt das auch mal? Also ich meine, es werden ja bestimmt sehr viele Leute Hilfe bei Ihnen rufen.
Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, aber ich möchte auch mit dafür sorgen, dass wir gar nicht jetzt immer in diese Situation kommen. Es versteht auch kein Mensch, es verstehen die Leute vor Ort nicht, vor allem wenn da Kinder aus Schulklassen gerissen werden, das ist hoch emotional und dramatisch. Schlimme Bilder auch für die anderen Kinder. Die Unternehmen stehen sofort bei PolitikerInnen auf der Tür, auf der Matte und sagen, das kann doch nicht sein. Wir haben hier die Person gerade in unseren Ausbildungsbetrieb integriert. Wir haben uns so viel bemüht darum, dass diese Person hier eine Ausbildung beginnen kann und jetzt schiebt ihr den ab. Das kann doch nicht sein. Und deshalb müssen wir viel mehr solche Möglichkeiten schaffen für Menschen, die schon lange hier leben, die sich gut integriert haben, dass sie trotz eines abgelehnten Asylbescheids von vor 10, 15 Jahren, weil offensichtlich war eine Rückführung nicht möglich, das muss man auch nochmal in aller Klarheit sagen. Es gibt viele, viele Fälle, wie zum Beispiel Afghanistan, wo eine Rückführung einfach gerade nicht möglich ist. Und es kann ja kein Zustand sein, dass wir die Menschen dann trotzdem ewig in der Duldung lassen, teilweise früher auch belegt mit Beschäftigungsverboten und sie dann einfach hier so in diesem prekären Zustand leben lassen. Und das ändern wir jetzt und das finde ich auch wichtig.
Okay, wie würde denn Ihr perfektes Deutschland aussehen mit diesen ganzen Visionen, die Sie sich jetzt vorstellen als Einwanderungsland mit Servicezentren, mit Demokratieförderungsgesetz? Also wie könnte das für Sie dann funktionieren? Wie würde das aussehen?
Es wäre ein vielfältiges, modernes Einwanderungsland, was auch dazu steht, ein Einwanderungsland zu sein, wo es ganz normal ist, dass man erst ganz frisch dazugekommen ist, trotzdem Teil dieses Landes ist oder schon immer hier lebt, mit den vielfältigsten Hintergründen, mit einem Zusammengehörigkeitsgefühl, mit einem neuen deutschen Wir-Gefühl, was wir zusammen erschaffen müssen. Das würde ich mir für unsere Zukunft wünschen und natürlich mit einem guten und starken Bildungssystem, das dafür sorgt, dass alle Kinder und Jugendliche die besten Aussichten auf ihre ihre Zukunft haben, unabhängig von ihrer Herkunft, von dem Einkommen ihrer Eltern, von dem, wo sie geboren wurden, und natürlich einer starken Zivilgesellschaft, einer Zivilgesellschaft, die auch gegen Rassismus und Antisemitismus einsteht.
Jetzt haben wir uns ja durch sehr viele Themen durchgeboxt. Apropos Boxen, Ihr Mann Dennis Radovan ist Profiboxer und auch Sie selbst boxen schon seit Ihrer Jugend, glaube ich, im Verein. Das ist, ich weiß nicht, wie oft Sie jetzt gerade noch dazu kommen, wahrscheinlich nicht mehr so oft.
Ja.
Was haben Sie denn vom Boxsport gelernt, was Sie in Ihrer politischen Laufbahn einsetzen konnten?
Ja, ganz klassisch, denkt bestimmt jeder gleich an Durchschlagskraft, aber vor allem eher auch noch Ausdauer Respekt und das Begegnen auf Augenhöhe.
Sie standen ja auch, das habe ich zum Beispiel noch gefunden, 2021 im Wahlkampf mit Herrn Scholz, Ihrem Kollegen. Damals war er ja noch Kanzlerkandidat und Sie, ja, na gut, 2020 fast frisches SPD-Mitglied und Integrationsbeauftragte in Mecklenburg-Vorpommern. Da standen Sie tatsächlich in einem Boxring. Ich glaube, das war der, wo Sie selber auch angefangen haben zu trainieren, soweit ich weiß. Wie war das denn so mit Olaf Scholz? Versteht er was vom Boxen?
Ja, mehr als man denkt.
Okay.
Aber es ist nicht sein Sport. Er rudert lieber. Mir war es total wichtig, ihn zusammenzubringen mit jungen Menschen und nicht so einen klassischen Termin zu machen in dem 100. Unternehmen, auch das ist alles wichtig.
Baum einpflanzen.
Sondern ihn einfach zusammenbringen mit jungen Menschen und gerade in Deutschlands Boxhallen geht es sehr divers zu. Es ist sind Orte, wo viele junge Menschen zusammenkommen, auch mit den unterschiedlichsten Herkünften, aber auch mit Kindern und Jugendlichen, die aus ganz unterschiedlichen Haushalten kommen, was auch Einkommen angeht. Und das war mir so wichtig. Ich finde,
hat Ihnen das nachhaltig geprägt? Glauben Sie das bis heute?
Also danach gingen die Umfrageergebnisse steil berghoch.
Okay.
Deshalb glaube ich, war das auf jeden Fall ein guter Termin, der nachhaltig was bewirkt.
Für damals, muss man dazu sagen. Ist ja auch schon ein paar Jahre her. Jetzt in diesen Zeiten ist es vielleicht etwas schwieriger für Ihren Kollegen, für den Bundeskanzler. Ja, gegen wen würden Sie denn gerne mal im Boxring antreten? Soll ich Ihnen irgendwelche Namen nennen? Ich weiß nicht, vielleicht Herr Lindner, Frau Baerbock oder völlig anderes.
Nein, gegen keine Kolleginnen und Kollegen aus der Ampel, aber tatsächlich.
Ich kann Ihnen auch Herrn Merz anbieten, der war auch schon hier.
Ja, also lieber dann in einer Debatte im Bundestag oder auf einem Podium und nicht im Boxring.
Ist ja auch wie Sparring, Boxring so ein bisschen, oder?
Das stimmt.
Wahrscheinlich. Und welchen Song würden Sie dabei am liebsten hören? Jetzt mal angenommen, Sie würden jetzt nicht im Boxring stehen, weil Sie natürlich nicht gegen jemanden antreten wollten, aber man könnte es ja auf dem Bundestag oder im Plenum so ein bisschen, wenn man da so drauf schaut und Sie gehen da jetzt sozusagen nach vorne in den Boxring. Welchen Song hätten Sie da am liebsten?
Wenn ich jetzt Changes sagen würde, wäre es langweilig, passt auch nicht so ganz, aber vielleicht etwas mit mehr Wumms.
Ach, wir finden bestimmt ganz viele Box-Songs mit.
Ja.
Aus Rocky oder sonst woher, irgendwie, die man jetzt so im Ohr hat. Ja.
Ja.
Vielen Dank, Rim Alabali Radovan, für das Gespräch.
Danke auch.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Epizentrum. Stories mit Epilepsie.
Du hattest eben einen Anfall auf der Autobahn.
Und deswegen hast du jetzt einen Penis auf dem Arm.
Bitte keinen Stock zwischen die Zähne stecken, wenn ihr eure Finger behalten wollt.
Hi, ich bin Sophia, bin 27 Jahre alt und seit 7 Jahren Epileptikerin. Das heißt, ich kenne den Alltag mit und ohne Anfälle und kann einen Einblick in diese Krankheit verschaffen. Denn nicht jeder Epileptiker fällt krampfend auf den Boden. Wie sehen meine Anfälle aus? Schränkt Epilepsie mein normales Leben ein? Und wie skurril können Situationen im Alltag eigentlich werden? Das erzähle ich euch alle 2 Wochen im Epizentrum.